Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und mitgebracht habe ich für heute Abend, die kommende knappe Stunde, diese Themen. Verpönte Emotionen, warum politische Appelle nur an die Vernunft auch kritisch sind. Manipulation durch Bilder, wie sich schon Kaiser Augustus selbst inszenierte. Verzerrte Wahrnehmung, die Rolle von Frauen in der Migration aus Westafrika. Und die Diskussion über die neuen Reparationsforderungen aus Polen.
Die deutsche Reaktion ist eher spinnt, 1,3 Billionen. Aber vielleicht wäre es mal angemessen, etwas zu sagen im Sinne von, wow, das ist der Schaden, den wir damals angerichtet haben, kaum zu glauben.
Stefan Lehnstedt ist das, Professor für Holocaust-Studien. Er sagt, die öffentliche Debatte über die 1,3 Billionen Euro Forderung aus Polen sollte anders geführt werden. Schuld und die Rolle von Zeit, am Beispiel von Deutschlands Umgang mit Reparationsansprüchen, das ist unser Schwerpunkt heute Abend, eine ganze Viertelstunde im letzten Teil der Sendung. Zuerst aber nach London, das House of Lords, das Oberhaus des britischen Parlaments. Das steht für Tradition, für den Adel, sei es geerbt oder ernannt. Und es steht nicht unbedingt für Aufbruch, für Progressivität. Aber jetzt im Oktober haben die Mitglieder, hat das House of Lords einen Bericht zur Klimaschutzpolitik veröffentlicht, der ziemlich klar ist. Der Bericht stuft die Versuche der britischen Regierung nämlich als unkoordiniert und unzureichend ein. Es gehe bei allem rund um den Klimawandel zu viel um neue Technologien und zu wenig darum, dass wir Menschen auch unser Verhalten ändern, ja auch verzichten müssen. Was ist da passiert in London? Was fordert das House of Lords? Und inwiefern ist das etwas, was zum Beispiel auch für Deutschland gilt? Antworten dazu hat meine Kollegin Thomas Schröder, Wissenschaftsjournalistin unter anderem mit Fokus Nachhaltigkeit. Und als erstes einmal, Thomas, was genau kritisieren die Autoren da in diesem Bericht?
Ja, also sie starten erstmal mit einer Erkenntnis, die wir eigentlich schon lange haben, die aber in der Klimakommunikation und auch in der Forschung noch viel zu oft unter den Tisch fällt. Das ist nämlich, dass der alleinige technologische Fortschritt uns nicht rausreißen wird. Also mal ganz einfach formuliert, E-Autos sind schön und gut, aber wenn wir die Fahrzeugflotten in den kommenden Jahrzehnten nicht deutlich reduzieren, werden wir auch mit 100% E-Autos unsere Klimaziele nicht erreichen. Von den Flügen jetzt mal ganz zu schweigen. Und deswegen braucht es eine Strategie, mit der man Menschen dazu bewegen kann, ihr Verhalten zu ändern, schreiben die Autoren. Und diese Strategie fehle ganz einfach in Großbritannien.
Ja, könnte man jetzt direkt darüber nachdenken, ob das nur in Großbritannien fehlt oder auch woanders hier zum Beispiel. Aber bleiben wir vielleicht erstmal da in London. Das House of Lords, das ist ja eben eine Kammer besetzt mit Adligen, Bischöfen und ehemaligen Politikern. Wie kommt es jetzt, dass ausgerechnet die so einen Bericht vorlegen?
Ja, das ist schon überraschend. Der Bericht stammt ja vom sogenannten Komitee für Umwelt- und Klimawandel. Und da sitzen Vertreter des Oberhauses aus allen Parteien drin. Und vielleicht ist dieser Makel, dass das etwas antiquierte Oberhaus im tagespolitischen Geschäft kaum mehr eine Bedeutung hat, jetzt ein Vorteil. Denn was die Kammer kann und der Definition nach auch soll, über die derzeit ja recht holprige Tagespolitik hinaus auf langfristige Entwicklung schauen und die Regierung kontrollieren und Ratschläge erteilen.
Und wie sehen diese Ratschläge konkret aus? Was sollte die britische Regierung jetzt besser machen?
Also der wichtigste Punkt ist, sie sollte besser kommunizieren. Man müsse die Menschen nicht nur an neue Technologien wie erneuerbare Energien oder E-Mobilität heranführen, sondern sie eben auch zu einem anderen Verhalten ermutigen. Hier vielleicht mal ein Zitat aus dem Report.
Umfragen zeigen, dass die Öffentlichkeit sich eine Führungsrolle der Regierung wünscht, wenn es darum geht, wie Einzelne ihren Teil zum Klima- und Umweltschutz beitragen können. Das heißt, die Regierung ist in einer einzigartigen Position, um die Öffentlichkeit bei der Änderung ihrer Verhaltensweisen zu unterstützen. Sie sollte für Klarheit sorgen, was wir ändern müssen, wie wir klimaschonend reisen, essen, einkaufen und heizen können.
Und dabei sollte sie auch betonen, dass das dann auch Vorteile bringt für die Gesundheit, zum Beispiel weniger Stress, ähnliches.
Kommen wir jetzt zum Übertragen. Also das ließe sich ja dann wahrscheinlich auch 1:1 auf andere Länder, also eben etwa Deutschland, übertragen, oder? Auch hier gibt es ja Studien, die zeigen, dass viele Leute tatsächlich wollen, dass die Politik sie mehr in die Pflicht nimmt, dass sie etwas ändern, dass sie klimafreundlicher werden selbst, jeder für sich.
Ja, größtenteils schon. Also in dem Bericht wird zum Beispiel auch eine Studie zitiert, wonach rund ein Drittel der Emissionseinsparungen durch individuelle Verhaltensänderungen erreicht werden müssen. Solche Zahlen kenne ich jetzt für Deutschland nicht, aber was individuelle Verhaltensänderungen und eine bessere Kommunikation anbelangt, gibt es auch hier natürlich viel Luft nach oben. Ich habe darüber auch mit Hanna Schmidt-Petri gesprochen, die an der Universität Passau zu Klimakommunikation forscht. Und sie stellt Deutschland gar nicht mal so ein schlechtes Zeugnis aus. Sie meint, dass in den vergangenen Jahren sehr viel passiert ist und nennt als ein Beispiel, wo etwas versucht wurde, die Plakataktion des Bundeswirtschaftsministeriums zur Reduzierung des Gas- und Energieverbrauchs.
Das sind dann diese Plakate zum Beispiel mit Sparduschköpfen, ne, wo dafür geworben wurde, sparsamer zu duschen.
Ja, genau. Oder wo dann auch wirklich alle Bürger adressiert werden. Da gab es ein Plakat, da stand: Liebe 80 Millionen, wer Energie spart, stärkt Deutschlands Unabhängigkeit. Und das war auch etwas, was in dem Report des britischen Oberhauses gefordert wurde. Also nationale Narrative, das Verbindende, das Gemeinsame aufzuzeigen. Hanna Schmidt-Petri war aber gerade in diesem Punkt eher skeptisch.
Da gibt es nicht ein Narrativ, was jetzt für alle passen würde, weil die Gesellschaft einfach viel zu vielfältig und zu heterogen ist. Was davon unabhängig ist, natürlich sollte die einzelne Kommunikationsmaßnahme möglichst einfach und konkret sein, was ich selber tun kann. Aber das jetzt mit einer Lösung über alle drüber zu stülpen, ich glaube, das funktioniert noch nicht. Und mit Nationalismus oder Ähnlichem lösen wir halt auch einfach keine gesellschaftlichen Probleme.
Andererseits ist so ein Gefühl von gemeinsamen Handeln bei Veränderungen ganz wichtig. Das wissen wir aus vielen Experimenten der Verhaltensforschung. Also dass Menschen den Altruismus ihrer Mitmenschen ganz oft unterschätzen.
Also dass ich denke, ich bin super, ich mache das ja schon alles, aber die anderen, die machen ja nichts oder weniger.
Ja, genau. Und wenn Menschen dann in Experimenten gesagt bekommen, wie gemeinnützig sich andere verhalten, dann verhalten sie sich selbst auch noch altruistischer. Und deswegen ist es so wichtig, aufzuzeigen, was andere Menschen für den Klimaschutz schon tun. Also wenn ich denke, fliegen ja eh alle in den Herbstferien wieder nach Malle, dann mache ich das vielleicht auch. Wenn ich aber von Bekannten höre, dass sie nicht mehr in den Flieger steigen, dann fahre ich vielleicht auch eher mal mit der Bahn in den Urlaub.
Stichwort Gerechtigkeit dann, oder? Also wenn andere was tun, dann mache ich das auch, dann mache ich da auch mit.
Ja, genau. Und hier setzt der Bericht auch einen ganz wichtigen Schwerpunkt, der in der Klimadiskussion ebenfalls viel zu kurz kommt: Fairness. Da geht es nicht nur darum, dass alle etwas fürs Klima machen, sondern auch um die Frage, wo sind eigentlich die großen Einsparpotenziale? Also wir wissen, dass der CO2-Fußabdruck mit steigendem Einkommen oder Vermögen zunimmt. Und da fordert der Bericht auch mehr Ehrlichkeit, also dass das klarer kommuniziert werden müsste.
Das war ja hier letztens in Deutschland auch Thema mal, also dass reichere Menschen anteilig da selbst mehr tun müssten als jetzt Menschen mit weniger Geld. Jetzt vielleicht abschließend, gibt uns dieser Bericht jetzt aus London neue Werkzeuge, neue Erkenntnisse an die Hand?
Also wirklich Neues steht da nicht unbedingt drin. Aber die zentralen Botschaften sind so in der Gesamtheit schon stark, finde ich. Das ist so ein bisschen dieses We're in this together. Also jeder Einzelne muss bei der Herausforderung Klimawandel eben mithelfen. Und eigentlich sind wir ja intelligente und auch soziale Wesen, die sich durchaus gemeinnützig verhalten können. Vielleicht müssen wir uns nur wieder daran erinnern und auch darin bestärken. Und dabei kann die Politik ganz sicher helfen.
In Our Hands, so heißt er, ich sag mal, der Wachrüttelbericht des House of Lords zur britischen Klimapolitik. Und gefordert wird darin, mehr dafür zu tun, dass Menschen ihr Verhalten auch ändern. Thomas Schröder hat uns den Bericht eingeordnet. Vielen Dank. Vor allem in Krisen gibt es sie in Dauerschleife, Appelle an die Vernunft, jetzt doch mal rational auf die Sache zu schauen, bloß nicht zu emotional zu handeln. Doch ist das richtig? Ein Forschungsprojekt in Dänemark schaut genau auf diese Frage. Denn Emotionen können auch in der Politik für eine Gesellschaft dann eine wichtige Funktion haben beim Aushandeln von Konflikten und Lösungen. Sie sind ein mächtiger Hebel, aber auch ein gefährlicher, wenn er nämlich nur von bestimmten Stellen bedient wird. Luca Rese-Knauf über die Rolle von Gefühlen in der Politik. Und er hat zuerst eine Antwort aus Kopenhagen, warum sich das Team da genau diesem Thema widmet.
Die Auffassung, dass Emotionen und Rationalität und Emotionen und Politik auch nicht entgegengesetzt sind, sondern Politik durchaus etwas mit Emotionen, etwas Wesentliches zu tun hat, die hat bereits Aristoteles erkannt. Und das ist ein bisschen über die Jahrhunderte vergessen worden und immer noch ist es eine landläufige Meinung, dass sozusagen die Emotionalisierung, wenn man so will, des Politischen etwas Schlechtes ist. Diese Ansicht muss korrigiert werden.
Thomas Santo ist Professor für Philosophie an der Universität Kopenhagen und forscht zu politischen Gefühlen. Der vermeintliche Gegensatz zwischen Emotionen und Rationalität, zwischen diffusem Gefühl und kühlem Verstand, ist ihm und vielen anderen Forschenden zufolge unzureichend.
Das ist mittlerweile sehr gut gezeigt, sowohl in Philosophie als auch in Psychologie, dass Emotionen ja auch kognitive Funktionen haben. Und eine der wesentlichen Funktionen von Emotionen ist, dass sie tatsächlich anders und schärfer aufmerksam machen auf das, was uns bedeutsam ist.
Das Politische sei nun unter anderem die emotionale Verhandlung davon, was für uns bedeutend ist, was unsere Werte und Anliegen sind. Heißt, Gefühle auszudrücken und anzuhören ist demnach quasi eine Bedingung für pluralen Dialog in einer Demokratie.
So, how can a decent society?
Wie kann eine funktionierende Gesellschaft, die über grundsätzlich gute politische Prinzipien und Vorhaben verfügt, in einer Welt stabil bleiben, die von Gier, Angst und Eigennutz dominiert ist?
Dieser Frage geht die US-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum in ihrem Buch »Politische Emotionen« nach. Die kurze Antwort: Um abstrakte Werte wie Solidarität und Gerechtigkeit in einer Gesellschaft zu etablieren und zu fördern, braucht es Gefühle.
Die besten Grundsätze bleiben nicht einfach stabil, nur weil sie als Worte auf Papier geschrieben sind. Menschen werden nur bereit sein, Steuern für das Wohlergehen anderer zu zahlen, wenn sie sich irgendwie um diese anderen scheren. Daher erfordert etwa das Vorhaben ehrgeiziger ökonomischer Umverteilung auch ein Nachdenken darüber, wie man Menschen dazu bringt, sich um diejenigen zu scheren, die sie nicht kennen.
Und dabei geht es nicht nur etwa um Mitgefühl. An der Universität Kopenhagen untersuchen Thomas Santo und Kolleginnen aktuell in einem interdisziplinären Forschungsprojekt vor allem antagonistische Gefühle, also Gefühle gegen etwas, wie Neid, Ressentiment, Empörung und Misstrauen. Auch diese gibt es nicht nur auf individueller Ebene, sondern im Politischen können sie auch kollektiv sein, also von bestimmten Gruppen geteilt. Das heißt, ihnen liegt ein gemeinsames Anliegen zugrunde, etwa ein politisches Ziel oder eine als ungerecht empfundene Situation. Und es geht um den Wunsch öffentlicher Anerkennung. Man will wahr und ernst genommen werden.
Noch ein Punkt, den Sozialpsychologinnen hervorgehoben haben, nämlich der Punkt, dass man gezeigt hat, dass das Geteiltsein von Gefühlen, auch von solchen Gefühlen, die vielleicht auf den ersten Eindruck negativ oder unlustvoll sind, wie zum Beispiel Frustration oder Scham oder Neid, sogar bei diesen Gefühlen ist die Geteiltheit dieser Gefühle etwas, das sozusagen lustvoll ist, wenn man so will. Oder es fühlt sich zumindest in gewisser Weise gut an, wenn man diese Gefühle teilt mit anderen. Das heißt, Geteiltheit hier ist ein eigener Wert.
Diese Dynamik politischer Gefühle lässt sich auch politisch nutzen und auch ausnutzen, manipulieren. Typischerweise ein Merkmal von Populismus. Ein Gefühl, das vor allem der Rechtspopulismus bediene, ist die Angst.
Angst kann sehr spezifisch natürlich sein. Ich kann Angst vor dem bellenden Hund sozusagen haben oder ich kann Angst vor den fallenden Löhnen oder der steigenden Inflation haben. Angst kann aber sehr leicht dazu ausgenutzt werden, dass man hier eher eine Art Stimmung und Atmosphäre der Unsicherheit erzeugt. Und ich glaube, was man hier ausnützt, ist, dass man sozusagen verwischt, was eigentlich die eigentlichen Hintergrundanliegen, was die eigentlichen Sorgen sind, die Angst auslösen, und man sich wirklich nur auf diese stimmungshaften, atmosphärischen Charakter der Verunsicherung setzt.
Andererseits, so Thomas Santo, sind Populismus und emotionale Politik nicht per se etwas Schlechtes. Auch Gefühle wie Zorn oder Empörung können auf moralische Grenzen und Werte einer Gruppe aufmerksam machen, wie dies durch rein rationale Überlegungen nicht möglich wäre. Etwa aktuell die Wut von Frauen im Iran.
Oder denken wir an die Reden von Greta Thunberg und an die berühmte Rede, ich will, dass ihr in Panik geratet. Hier ist sozusagen Angstmache, wenn man das so nennen will, nicht einfach auf ein Diffundieren, auf ein Verwischen der eigentlichen Probleme ausgerichtet, sondern hier ist Angst ganz gezielt eingesetzt, um die Dringlichkeit eines bestimmten Problems hier der Klimakrise sozusagen ins Auge zu nehmen und hier auch zum Handeln zu motivieren, zum politischen Handeln.
Politische Gefühle binden uns also an Gruppen, motivieren zum politischen Handeln, zur Teilhabe und gegebenenfalls auch zum Protest. Sie machen auf Werte und moralische Grenzen aufmerksam und bieten neben den Risiken der Manipulation auch prosoziale Chancen. Thomas Santo plädiert daher für mehr, aber reflektiertere Emotionen im Politischen. Dazu trägt auch das Kopenhagener Forschungsprojekt bei, in dem es auch um affektive Enklaven oder Gefühlsblasen geht. So wie durch einseitige Kontakte und Nachrichten vor allem in den sozialen Medien Informationsblasen entstehen können, gäbe es auch emotionale Blasen. Man bestätigt sich gegenseitig darin, worüber man sich empört, und hält Kontakte bloß mit Leuten mit den gleichen Sorgen.
Und hier ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Kluft zu überwinden, die unser Gefühlshaushalte, wenn man so will, trennt von denen, mit denen wir nicht von vornherein das teilen, was wir mit denjenigen teilen, die dieselben Zeitungen lesen, dieselben Sorgen haben. Und hier bedarf es natürlich der Einfühlung, hier bedarf es dem Teilen von Perspektiven, um auch solche Gefühle zu verstehen und solche Sorgen zu verstehen, die uns unmittelbar vielleicht eben selbst affektiv nicht betreffen.
Plädoyer von Thomas Santo von der Uni Kopenhagen also, Emotionen aufgreifen, klar thematisieren, auch in der Politik, statt sie wegzuschieben. Ein Beitrag von Luca Rese-Knauf war das. Die Macht der Medien, also nicht Medien als Journalismus, sondern medientechnisch, als Transporteur von Inhalten, Bildern. Das ist ja längst nichts Neues, was es erst seit dem Internet oder dem Fernsehen gibt. Schon vor rund 2000 Jahren gab es Menschen, die wussten, dass Bilder Macht haben. Und sie nutzten das, allen voran Augustus, der erste römische Kaiser. Eine Ausstellung in Hamburg zeigt, wie gezielt und geschickt er sein öffentliches Bild manipulierte und dabei auch neue Technologien nutzte. Ursula Storost über einen Medienstar der Antike.
Was ich Ihnen unbedingt zeigen muss, ist eine ganz besonders großformatige, eine kolossale Augustus-Statue, die aus Arles, aus Südfrankreich, zu uns gekommen ist. Sie sehen sie schon, wir laufen direkt drauf zu.
Andreas Hoffmann, Leiter des Bucerius Kunstforums in Hamburg und Kurator der Augustus-Ausstellung, gerät in Schwärmen.
Eine überlebensgroße Darstellung des Kaisers, 3 Meter hoch, unglaublich schwer. Allein der Torso wiegt 620 Kilo, der Kopf nochmal 130.
Dass es gelungen ist, den zentnerschweren Torso aus dem antiken Museum in Arles auszuleihen, macht den Archäologen stolz.
Das Besondere an dieser Statue ist auch, dass Kopf und Körper eigentlich gar nicht zusammengehören. Man hat hier einen idealen Körper einer griechischen Heroenstatue genommen und nachträglich diesen Kopf aufgesetzt.
Augustus dargestellt als überdimensionaler antiker Held. Ein Held, der öffentlich verkündete, welch große Taten er für das Römische Reich vollbracht hatte.
Gallias et Hispanias provincias, item Germaniam qua included.
Die Provinzen Gallien und Spanien, ebenso Germanien, ein Gebiet, das der Ozean von Cadiz bis zur Mündung der Elbe umschließt, habe ich befriedet.
Als Pax Augusta. Als Frieden des Augustus wird eine über 200-jährige Zeit während des Römischen Reiches bezeichnet, geprägt von relativer Stabilität und innerem Frieden.
Uns interessiert an Augustus in dieser Ausstellung nun weniger die historische Persönlichkeiten, sondern wir blicken hier auf einen Bereich, den wir als medienpolitische Revolution, als bildpolitische Revolution bezeichnen können, denn wir blicken auf eine neue Lust am Bild, die sich in augustäischer Zeit eben in allen Gattungen bahnbricht.
Augustus inszenierte sich und er ließ sich inszenieren wie kein Herrscher vor ihm, sagt Andreas Hoffmann. In seinen Jugendjahren als junger Rächer seines Adoptivvaters Cäsar mit visionärem Zukunftsblick. Dann als siegreicher Kriegsherr und heldenhafter Abkömmling der Götter. Und schließlich als Kaiser, als der Erhabene, ein altersloser Herrscher in einem paradiesischen Zeitalter.
Es gibt von keinem anderen römischen Kaiser so viel erhaltene Marmorköpfe wie eben von diesem ersten Kaiser Augustus. Es sind mehrere hundert Repliken heute erhalten. Ursprünglich müssen es bis zu Zehntausende eben gewesen sein, die in jeder Stadt des Römischen Reiches auf den Marktplätzen und an unzähligen Orten einfach ihren Aufstellungsort gefunden haben.
Augustus versuchte aber auch, sich im Volk beliebt zu machen. Er verfolgte eine Art Sozialpolitik für untere Schichten. Auch Sklaven bekamen die Chance aufzusteigen und durch massive Bautätigkeit vergrößerte er die Attraktivität des Römischen Reichs, sagt Andreas Hoffmann.
Augustus ist jemand, der Rom eigentlich von einer Stadt aus Ziegeln in eine Stadt aus Marmor, so sagen die Literaten seiner Zeit, eben verwandelt.
Eine Neugestaltung ganzer Stadtviertel mit neuen Freizeit- und Flanierangeboten. Rom wird zur Weltstadt. Und Augustus weiß, seine Werke und Visionen zu kommunizieren.
Er tut es, indem er eben die zentralen Bauprojekte seiner Zeit eben auch ins Bild dann tatsächlich setzt. Die zentralen politischen und auch Bauprojekte der Zeit werden auf die Münzen gesetzt. Und da ist er einfach sozusagen der Erste, der das so mit dem Bild seines eigenen Porträts eben verbinden kann.
Auf der einen Seite der Münzen war das Konterfei des Kaisers eingeprägt. Drehte man sie um, sah man die Bauprojekte, neue Foren und Theater, Tempel und Siegeszeichen des befriedeten römischen Großreichs. Alle Bürger trugen Augustus' Bild und seine ruhmreichen Leistungen nun in der Tasche. Eine ganz moderne Strategie, sagt Martin Fuchs, Medienexperte, Politikberater und Dozent für Social Media.
Politik und gerade politische Kommunikation ist immer eine Inszenierung. Alles, was wir sehen, jedes Foto, was in den Medien zirkuliert oder was auf den eigenen Kanälen von den PolitikerInnen kommuniziert wird, ist eine Inszenierung.
Genauso wie Augustus vor über 2000 Jahren inszenieren sich heute autoritäre Machthaber. Erdogan mit staatstragender Miene in seinem 1000-Zimmer-Sultanspalast. Putin mit durchtrainiertem nackten Oberkörper beim Angeln oder Reiten. Aber auch Demokraten, so Martin Fuchs, wollen sich in Szene setzen.
Karl Lauterbach zum Beispiel, der als Wissenschaftler wahrgenommen werden möchte, der als Experte wahrgenommen werden möchte im Gesundheitsbereich, der stellt sich da jetzt auch ein bisschen wie ein Experte dar, indem man jahrelang eine Fliege getragen hat und dann auch dieses sehr Nördige vielleicht auch nach außen trägt in seiner Art und Weise, wie er auftritt. So.
Nach wie vor verbreiten Könige und Königinnen ihr Konterfei auf Münzen. In England prangt nach Elisabeth II. Jetzt ihr Nachfolger Charles III. Auf den Geldstücken. Demokratische Politiker können sich nicht auf Münzen prägen lassen. Aber, so Martin Fuchs, heute gibt es soziale Medien. Und zum Beispiel GIFs, animierte Bilder. Auf jedem Mobiltelefon verfügbar.
Die auch im sozialen Netzwerken ganz normal jeden Tag millionenfach benutzt werden. Und da hat zum Beispiel eine Politikerin wie Dorothee Bär von der CSU mal angefangen, vor vielen Jahren, mal verschiedene Gesten, die man in der Netzkommunikation benutzt, einzuspielen, indem sie dort kurze Videos von sich hat drehen lassen und das dann auf eine Plattform gestellt hat.
Tausende von Menschen benutzen täglich diese witzigen Videoschnipsel, ohne zu wissen, dass sie damit das Konterfei einer Politikerin, eines Politikers verbreiten.
Und damit schafft sie es, Millionen Reichweiten zu erzielen mit ihrem Gesicht und findet dann täglich in der Kommunikation von Bürgerinnen statt, ohne dass sie dafür bezahlen muss oder das aktiv steuern muss.
Das hätte Augustus sich auch gewünscht. Die Verbreitung seines Bildnisses war damals noch teuer und aufwendig. Aber, so der Archäologe Andreas Hoffmann, neue Technologien interessierten auch die politische Elite im antiken Rom. Ein Triumph für Augustus Bilder, als im römischen Carrara Marmor entdeckt wurde und Künstler die neue Form der Büste ersannen.
Die Büste als eine neue Möglichkeit, ein Kaiserbildnis in Auftrag zu geben, das kostengünstiger ist, weil sie nicht die ganze Statue bezahlen müssen. Es ist tatsächlich so, dass einfach durch dieses neue Medium eben das Kaiserbildnis für ärmere Schichten auch erschwinglich wird und damit ganz neue Gesellschaftsschichten ihre Unterstützung einfach des neuen starken Mannes eben auch zum Ausdruck bringen können.
Manipulation durch Bilder, wie sich schon Kaiser Augustus selbst inszenierte. Ein Beitrag von Ursula Storost, gesprochen von Bettina Schulmann. Und die Ausstellung, die neuen Bilder des Augustus, sie ist noch bis Mitte Januar in Hamburg zu sehen. Wenn Menschen aus afrikanischen Staaten hier hinkommen, nach Europa, nach Deutschland, dann dreht sich vieles in der öffentlichen Debatte oft um Männer. Männer, die sich hierhin aufmachen, um ein besseres Leben zu haben, hier Fuß zu fassen, vielleicht ihre Familien nachzuholen und vielleicht oder sogar oft auch hier scheitern dann. Weniger geht es oft um Frauen, ihre Rolle in der Migration. Am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale befasst sich genau damit jetzt eine neue Forschungsgruppe zur sozialen Mobilität westafrikanischer Migrantinnen. Geleitet wird sie von der Sozialanthropologin Anaïs Ménard. Und jetzt diese Woche läuft in Halle die Auftaktkonferenz des Projekts zur unterschätzten Rolle dieser Frauen. Mitorganisiert wird die Konferenz von Jacqueline Knörr, ebenfalls Sozialanthropologin, mit dem Schwerpunkt Migration und Remigration, also Rückkehr. Und wir sind jetzt hier zusammengeschaltet. Hallo Frau Knörr.
Ja, guten Tag.
Wenn man über Ihr Projekt liest, dann kommt man auch auf diese Zeile. An Forschung zu Migration, da gibt es durchaus so einiges. Ihr Team, Sie sagen aber, über Migrantinnen, da wissen wir vergleichsweise sehr wenig. Warum ist das so?
Ja, also es ist nicht so, dass wir nichts wissen, aber wir wissen halt vergleichsweise wenig über bestimmte Facetten weiblicher Migration. Frauen spielen im Migrationsgeschehen jedenfalls eine wichtigere und eigenständige Rolle, als das die bisherige Forschung suggeriert. Und uns geht es nun darum, einige dieser bislang unterbelichteten Aspekte zu beleuchten. Sie haben es eben selbst angesprochen, Frauen begleiten Männer. Und das ist eben durchaus nicht nur der Fall. Und wir betrachten Frauen deshalb als soziale Akteurin im Migrationsgeschehen und wollen schauen, welche Strategien diese Migrantin selbst entwickeln, um ihre soziale Lage im Kontext Migration zu verbessern, ihr gesellschaftliches Ansehen zu steigern, ihr soziales, kulturelles Kapital zu steigern. Und darüber gibt es bislang nur wenig Aufschlussreiches.
Ihr Projekt schaut jetzt auf Frauen aus Westafrika, also zum Beispiel der Senegal, Sierra Leone oder Liberia. Warum?
Zum einen ist die Begründung recht banal. Das sind die regionalen Spezialisierungen von Frau Ménard und auch von mir. Ethnologen betreiben ja langfristige Forschung, da es ihnen darum geht, die untersuchte Gesellschaft möglichst ganzheitlich kennenzulernen. Westafrika ist aber auch besonders interessant, weil es hier ein besonders hohes Maß an Diversität gibt. Also in ethnischer, religiöser, kultureller Hinsicht. Es gibt hunderte Sprachen und ethnische Identitäten. Also dieser soziale Austausch über Grenzen hinweg, über kulturelle Unterschiede hinweg, hat sozusagen Traditionen in Westafrika. Und dieses hohe Maß ist eben auch nicht zuletzt begründet durch ein hohes Maß an Migration über Jahrhunderte hinweg in dieser Region.
Jetzt haben Sie geschildert, das ist letztlich ein blinder Fleck, Frauen maximal als Begleiterinnen von Männern. Welche Rollen haben Frauen denn tatsächlich? Wie viel differenzierter ist das?
Also sie haben nicht nur andere Rollen, sie gehen einfach auch anders vor. Man kann zumindest für einen Großteil westafrikanischer Frauen feststellen, dass sie zum Beispiel wirklich schneller im Gastland ankommen als Männer. Und das hat damit zu tun, dass sie schneller soziale Kontakte knüpfen, sowohl zu anderen Migrantinnen als auch zu Einheimischen. Und diese Verbindungen sind im Ursprung häufig persönlicher und deshalb verlässlicher als die von Männern. Frauen lernen über ihre Kinder andere Mütter kennen, zum Beispiel. Sehr wichtig ist aber auch, dass Frauen Migration häufig als Befreiung erleben. Dies, weil sie unabhängiger werden von einschränkenden Rollenzuschreibungen, die sie in ihrer Herkunftsgesellschaft gegenüber Männern stärker benachteiligen als im Gastland. Das gilt natürlich auch nicht für alle Frauen gleichermaßen, denn dabei spielen auch Herkunft, religiöse und ethnische Identitäten, aber auch Bildung und sozialer Status natürlich eine wichtige Rolle. Und bei Männern, sie erleben im Zusammenhang von Migration oft einen Statusverlust. als Ehemann einer unabhängiger werdenden Ehefrau, als Vater von Kindern die väterliche Autorität vielleicht weniger selbstverständlich akzeptieren als bisher. Wie gesagt, das ist nicht immer der Fall, aber doch sehr häufig.
Inwiefern ist der Grund denn dann, sage ich mal so, ohnehin die Rolle, die Frauen ausüben, dass sie eben für die Kinder zuständig sind? Oder gibt es ja auch eine sehr bewusste Strategie und dass Frauen diese Erfahrungen untereinander austauschen, um eben erfolgreich anzukommen?
Also Frauen, das ist zwar auch ein bisschen klischiert, aber Frauen tauschen sich in der Tat mehr und persönlicher aus als Männer. Und sie tun das schneller als Männer. Und das gilt eben auch im Gastland, ja, im Immigrationsgeschehen. Sicher ist es so, dass Frauen auch über die gesteigerten Aufgaben im Zusammenhang mit Kindererziehung auch Kontakte knüpfen zu anderen Müttern. Es gibt aber auch eben sehr viele Frauen, das wird auch weit unterschätzt, die eben nicht mit Ehemann migrieren, sondern die im Zusammenhang von Ausbildung, Weiterbildung, Studium, Handel etc. migrieren, und zwar ohne Mann. Und es gibt viele Frauen, die sich auch von ihren Männern trennen, wenn sie im Gastland integriert sind. Also sie nutzen, ich sag mal, die sozialen Möglichkeiten innerhalb des Migrationsgeschehens häufig aktiver als Männer und steigern so ihren sozialen Status deutlich mehr. Es geht hier uns nicht darum, irgendwelche auch negativen Aspekte weiblicher Migration, wir wollen die nicht vernachlässigen, aber darum geht es in diesem Zusammenhang uns nicht. Es gibt natürlich auch Versklavung von Frauen im Kontext von Migrationsgeschehen, aber das ist nicht unser Thema.
Gibt es denn etwas, was Sie in Ihrer Forschung und also dem dazu vorhandenen Wissen ganz besonders beeindruckt hat, wo Sie dann vielleicht auch sagen, das spielt in öffentlicher Wahrnehmung keine Rolle?
Ja, das hängt viel damit zusammen, dass ja dieser Blick auf Afrika in Europa und ich muss sagen, insbesondere in Deutschland, sehr klischiert und vorteilsbehaftet ist. Afrika wird ja am ehesten mit Armut und Krieg assoziiert und afrikanische Migranten entsprechend. Und ganz besonders afrikanische Frauen werden häufig als unterdrückt und ausgebeutet angesehen, auch wenn man keine kennt. Und deren Eigenständigkeit und deren Selbstbewusstsein und deren große soziale und wirtschaftliche Bedeutung sowohl im Gastland, aber insbesondere auch im Herkunftsland spielt eigentlich keine Rolle und findet keine Beachtung. Und es ist gerade im Zusammenhang sozialer Mobilität, um die es uns ja in unseren Untersuchungen geht, interessant zu sehen, wie westafrikanische Migrantinnen einheimische Frauen, also ich sage jetzt mal in unserem Fall jetzt deutsche Frauen, wahrnehmen. So erzählen mir beispielsweise ghanaische Frauen immer wieder sehr verblüfft und häufig auch recht aufgebracht, wie seltsam und inakzeptabel sie es finden, dass selbst bestens ausgebildete Frauen in einem reichen Land wie Deutschland in ihrer Karriere durch eigene Kinder massiv behindert sind. Und das ist in Ghana anders. Kinder sind dort einfach Teil größerer Familien und es findet sich immer jemand, der sich um die Kinder kümmert.
Jacqueline Knörr vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale zur Rolle von Frauen in der Migration nach Europa, und zwar mit dem Blick auf westafrikanische Staaten. Da hat gerade ein neues Forschungsprojekt begonnen und diese Woche läuft dazu die Auftaktkonferenz, die Sie mitorganisieren. Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und für diese Sendung mussten wir das Interview ein wenig kürzen. Komplett hören können Sie es online auf deutschlandfunk.de unter Auskultur und Sozialwissenschaften oder in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Wann verjährt historische Schuld? Also nicht die direkte Schuld eines Einzelnen, sondern eine kollektive Schuld aus späterer Perspektive. Nach 50 Jahren oder nach 100 Jahren oder erst, wenn sie gesühnt bezahlt wird? Das sind Fragen, die die Politik immer wieder beschäftigen, einholen. Aktuell beim Thema Reparationsansprüche nach dem Zweiten Weltkrieg. Anfang Oktober hat Polen ein Gutachten vorgelegt, offiziell per diplomatischer Note ans Außenministerium in Berlin. Darin werden die Weltkriegsschäden in Polen auf mehr als 1 Billion Euro gerechnet. 1 Billion Euro. Und die deutschen Bundesregierungen erteilen solchen Forderungen Absagen. Auch in der Öffentlichkeit gibt es meistens Unverständnis. Aber entspricht das, diese Haltung, den historischen Fakten und Verpflichtungen? Passt sie ins Heute? Patrick Seibel in unserem Schwerpunkt heute über Schuld und die Rolle von Zeit.
Dass der Faktor Zeit eine ganz entscheidende Rolle für die Bewertung von historischen Ereignissen spielt, ist in der Geschichtswissenschaft eine grundlegende Position. Einerseits ist ein gewisser zeitlicher Abstand wichtig, um Vorgänge besser überblicken zu können. Hinzu kommt aber noch ein anderer zeitlicher Effekt. Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte ändern sich kulturelle Muster und damit auch die Maßstäbe für die Bewertung von Ereignissen. So kann beispielsweise im Lauf der Jahrzehnte eine Sensibilität für historisches Unrecht wachsen oder sogar erst entstehen. Für Annette Vohwinkel, Zeithistorikerin an der Humboldt-Uni Berlin, ist die deutsche Nachkriegsgeschichte ein gutes Beispiel für die kulturelle Wirkkraft der Zeit, ganz im Gegensatz zur landläufigen Vorstellung.
Intuitiv würde man sagen, je weiter ein Ereignis in die Vergangenheit rückt, desto weiter ist man auch mental oder emotional oder auch politisch davon entfernt. Ich würde sagen, das ist ein Trugschluss, weil es bei bestimmten Ereignissen auch eine Zeit braucht, bis man überhaupt anfängt, darüber zu sprechen und die Dinge historisch oder auch persönlich oder kollektiv zu verarbeiten. Der Fall der sogenannten Wiedergutmachung nach dem Zweiten Weltkrieg ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Feldzug in Polen ist beendet. In einer zusammenhängenden Reihe von Vernichtungsschlachten wurde das polnische Millionenheer geschlagen, gefangen oder versprengt.
In sachlich kühlem Ton meldet die Wehrmacht im Herbst 1939 den militärischen Sieg über Polen. Als der Krieg dann knapp 6 Jahre später vorbei ist, liegt das Land in Trümmern.
Deutschland hat in Polen den ersten Vernichtungskrieg des Zweiten Weltkriegs geführt. Während der ganzen Okkupationspolitik sind ungeheure Massenverbrechen begangen worden.
Der Historiker Karl-Heinz Roth arbeitet für die Stiftung für Sozialgeschichte in Bremen. Er ist Experte für Kriegsschäden im Zweiten Weltkrieg.
Es sind ungeheure Zerstörungen erfolgt. Beispielsweise die fast komplette Zerstörung von Warschau. Das besetzte Polen wurde gleichzeitig der Ort der Shoah, der Massenvernichtung der europäischen Juden. Insgesamt sind 5,2 Millionen Polinnen und Polen der deutschen Okkupationspolitik und den Massenmorden zum Opfer gefallen. Davon waren die Hälfte jüdische Menschen.
Sich diesen Verbrechen zu stellen, das gelingt im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland den wenigsten, erklärt Annette Vohwinkel.
Weil natürlich das Land voll war mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten, die eine militärische Niederlage erlitten hatten. Aus diesem kollektiven Bewusstsein rauszukommen, braucht es natürlich irgendwie so eine Art Grundkonsens, dass man sich mit seiner eigenen Geschichte kritisch auseinandersetzen muss. Das kommt uns heute selbstverständlich vor, das war aber nicht selbstverständlich in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg. Und zwar deshalb nicht, weil einfach so viele Leute quasi den öffentlichen Diskurs mit dominiert haben, die eigene Aktien in der Geschichte hatten, die selbst beteiligt waren.
Dazu kommt, dass Deutschland, anders als nach dem Ersten Weltkrieg, nur einen Bruchteil der Reparationen zahlen muss. Auf der Londoner Schuldenkonferenz von 1953 erreicht der deutsche Verhandlungsführer Hermann Josef Abs, unter Hitler einer der führenden Finanzmanager des Reichs, dass die deutschen Reparationsschulden gestundet werden.
Auch hat die deutsche Delegation in der Schlussverhandlung auf das wichtige Moment hingewiesen, das darin begründet liegt, dass Forderungen für Reparationen den Regelungsplan der Vor- und Nachkriegsschulden über den Haufen werfen würde.
Der Aufschub gilt laut Vertragstext bis zum Zeitpunkt der deutschen Vereinigung oder bis zum Abschluss eines Friedensvertrags oder einem vergleichbaren Vertrag. Bis sich das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik ändert und über die NS-Verbrechen geredet wird, dauert es Jahrzehnte. Auch weil viele Täter und Mitläufer in Justiz, Verwaltung und Politik saßen, sagt Karl-Heinz Roth.
Bis zur Sozialrevolte, zur Studentenbewegung der späten 60er Jahre herrschte ein Restaurationsklima, in dem es eine apologetische Tendenz gab, die Kriegsverbrechen herunterzuspielen und die Kriegsverbrecher zu rehabilitieren. Das ist völlig evident und das ist ja auch in der historischen Forschung aufgeklärt worden.
Ein wichtiges Datum für den Kulturwandel im Umgang mit den deutschen Verbrechen ist der 7. Dezember 1970, so Karl-Heinz Roth.
Dann kam der Kniefall von Willy Brandt vor dem Denkmal der Opfer des jüdischen Aufstands von Warschau.
Der Kanzler rückt jetzt die Schleifern im Kranz zurecht und verharrt dann schweigend vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet. Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt.
Der Kniefall Willy Brandts stehe symbolisch für einen neuen Umgang mit der deutschen Schuld.
Und der hat natürlich zusammen mit vielen anderen Entwicklungen, beispielsweise den Spätfolgen der Frankfurter Auschwitz-Prozesse, dann aber auch mit den Aufklärungsarbeiten einer kritisch engagierten Geschichtswissenschaft, der hat dann zu einer Veränderung geführt.
Der Historiker schränkt allerdings ein, materiell habe sich trotz veränderter Rhetorik nichts getan.
Man kann am Fall Willy Brandt aber zeigen, dass diese Tendenz, sich zur Schuld, zur historischen Schuld der Nazi-Okkupation und überhaupt der Nazi-Diktatur zu bekennen, keineswegs dazu geführt hat, irgendwelche materiellen Konsequenzen daraus zu ziehen. Sie haben auf der einen Seite den Kniefall, auf der anderen Seite aber interne Diskussionen in der neuen Bundesregierung von 1969-70 bei der Eröffnung der neuen Ostpolitik. Was machen wir, wenn aus Ostmitteleuropa und aus Osteuropa Reparations- und Entschädigungsforderungen kommen? Da gab es gutachtliche Stellungnahmen und man hat sich dann darauf verständigt, überhaupt keine Reparationsleistung zu zahlen, sie abzulehnen.
Als weiterer Meilenstein auf dem Weg, sich zumindest verbal zur deutschen Schuld zu bekennen, gilt die Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 8. Mai 1985, dem 40. Jahrestag des Kriegsendes.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben, vor allem der unsäglich vielen Bürger der Sowjetunion und der Polen, die ihr Leben verloren haben.
Für Annette Vohwinkel markiert von Weizsäckers Rede den bemerkenswerten Wandel im öffentlichen Bewusstsein der Deutschen. Und so sieht sie hier einen Beleg für die These, dass Zeit als solche ein Faktor sein kann, der veränderte Perspektiven erst ermöglicht.
Die große Bewegung, die man jetzt in Deutschland beobachten kann und was weltgeschichtlich eher ungewöhnlich ist, ist, dass man sich ja doch ab den 80er Jahren zumindest in Teilen der Gesellschaft darauf verständigt hat, dass eben diese kritische Aufarbeitung und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine Voraussetzung dafür ist, dass man als Demokratie insgesamt gut funktionieren kann.
In den folgenden Jahrzehnten setzt eine intensive Gedenk- und Erinnerungskultur ein. Zugleich betonen die jeweiligen Bundesregierungen bei den Zahlungen an die geschädigten Länder den humanitären und freiwilligen Charakter der Überweisungen. Und zwar auch schon im Rahmen der sogenannten Globalabkommen der 1960er Jahre. Dann kommt die Deutsche Vereinigung. Und damit der historische Augenblick, in dem laut dem Londoner Abkommen von 1953 die deutschen Reparationsschulden fällig werden. Doch die Regierungen der Bundesrepublik und der DDR schließen mit den vier einstigen Alliierten USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion keinen formellen Friedensvertrag, sondern den sogenannten 2+4-Vertrag. In diesem wird die Reparationsfrage einfach nicht erwähnt. Länder wie Polen oder auch Griechenland gehen leer aus. Für Karl-Heinz Roth ein klarer Rechtsbruch, denn nach internationalem Recht dürfen Verträge zwischen Staaten nicht zu Lasten unbeteiligter Länder gehen.
Diesem Sachverhalt widerspricht der 2+4-Vertrag. Inzwischen sind ja auch erhebliche Teile der damaligen Geheimdokumente zugänglich geworden. Seit Ende der 1990er Jahre war das schon der Fall. Und aus ihnen kann man sehen, wie die deutsche Bundesregierung, unterstützt von den USA, immer darauf gedrängt hat, diesen abschließenden Vertrag nicht als Friedensvertrag anzusehen, weil in einem Friedensvertrag quasi automatisch die Reparationsfrage mit angegangen werden muss. Die Reparationsfrage ist also nicht zufällig, sondern systematisch durchdacht von Anfang an ausgeklammert worden.
Unter Völkerrechtlern sind die Reparationsansprüche umstritten und Deutschland hat sich in dieser Frage nicht der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs unterworfen. Das bedeutet, in Fällen von Reparationsansprüchen kann der Internationale Gerichtshof keine Urteile gegen Deutschland fällen. Die deutsche Haltung halten Historiker wie Karl-Heinz Roth und auch Stefan Lehnstedt, Professor für Holocaust-Studien am Thuro College Berlin, für diskussionswürdig.
Ja, das ist zutiefst widersprüchlich. Ich sehe das auch so, weil es den Eindruck vermittelt, mindestens im Ausland und eben nicht nur in Polen, die Deutschen sind immer gut, um Verzeihung zu bitten, aber das darf nichts kosten. Und dieser Eindruck, also ehrlich gesagt, dieser Eindruck ist schon sehr naheliegend.
Wie sehr setzt sich die deutsche Gesellschaft also eigentlich wirklich mit den Verbrechen der NS-Zeit auseinander? Annette Vohwinkel gehört zu denjenigen, die bemängeln, dass die Verbrechen der Vergangenheit hinter der Fassade einer routinierten Erinnerungskultur zu verschwinden drohen.
Die große Gefahr in Deutschland ist eigentlich, dass wir an so einem Punkt sind, an dem vieles, was diese Vergangenheitsbewältigung und Aufbearbeitung betrifft, eigentlich zu Floskeln erstarrt. Das sind so politische Äußerungen, wo man weiß, die werden von jedem erwartet, der irgendwo einen Kranz niederlegt, und das wird dann auch gebetsmühlenartig wiederholt. Was das aber eigentlich heißt, das ist, glaube ich, eine Frage, die offener ist, als sie das lange Zeit gewesen ist.
Aktuell hat Polen seine offenen Reparationsforderungen gegenüber Deutschland angemeldet. Das Gutachten einer Expertenkommission kommt auf eine Schuld in Höhe von 1,3 Billionen Euro. Karl-Heinz Roth, der selbst ein Grundlagenwerk zu den Reparationsforderungen vorgelegt hat, hält die Rechnung für plausibel. Von der Gesamtsumme in Höhe von 1,3 Billionen Euro müsse allerdings, so Karl-Heinz Roth, der Wert der abgetretenen deutschen Ostgebiete sowie die bereits geleisteten Reparationen abgezogen werden, umgerechnet eine Summe von 160 Milliarden Euro. Eine Restschuld von mehr als einer Billion allerdings bliebe. Diese Rechnung bestätigt auch Stefan Lehnstedt. Insgesamt habe Polen damit etwa 13% seiner Forderungen erhalten. Das sei etwa eine ähnliche Größenordnung wie bei den Reparationszahlungen an die Westalliierten, rechnet Lehnstedt vor. Einen großen Unterschied gäbe es dagegen beim Umgang mit den Überlebenden.
Da sehen wir, dass die Überlebenden in Polen grotesk schlechter gestellt sind. Und hier können wir fast über den Faktor 10 können wir reden. Die sind wirklich benachteiligt worden. Viele von denen haben gar nichts erhalten. Viele von denen haben erst im Rahmen der Zwangsarbeiterentschädigung 2001 kleinere Einmalzahlungen, der Durchschnittsbetrag liegt dabei 4.000 Euro, bekommen. Und selbst da haben längst nicht alle was bekommen.
Diesen Überlebenden könnte, so gewollt, schnell geholfen werden, sagt Lehnstedt. Die Namen seien bekannt. Es handle sich um rund 20.000 Personen im höheren Alter und es würden täglich weniger. Schwieriger sei es bei den eigentlichen Reparationen, meint der Historiker, vor allem angesichts der Höhe der geforderten Summe. Aber es müsse ein gesellschaftlicher Dialog zwischen beiden Ländern in Gang kommen, denn vor allem hier in Deutschland sei viel zu wenig über Reparationsansprüche bekannt.
Und dann haben wir diese Berichte, diesen Bericht, und die deutsche Reaktion ist eher spinnend, 1,3 Billionen. Aber vielleicht wäre es mal angemessen, etwas zu sagen im Sinne von, wow, das ist der Schaden, den wir damals angerichtet haben, kaum zu glauben. Und das vielleicht auch mal wahrzunehmen überhaupt, wie kommen die Polen auf diese Summe? Wie gesagt, diese Summe, die ist überhaupt nicht absurd, ja. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich einen Dialog brauchen, der am Ende sehr wohl zu Zahlungen führen kann, aber wo es eben darum geht, die gegenseitigen Positionen auch wahrzunehmen.
Ob die Diskussion um Reparationszahlungen an Polen und auch an Griechenland tatsächlich beginnt, das ist eine politische Frage. HistorikerInnen können dazu nur Anregungen aus der Forschung geben. Ein Beispiel, dass Ansprüche auf Entschädigungen über einen sehr langen Zeitraum zunächst kein öffentliches Thema waren und es dann doch wurden, nennt Annette Vohwinkel. Sie verweist auf die Ansprüche der Nachfahren der Herero und Nama. An Angehörigen dieser namibischen Bevölkerungsgruppen verübten deutsche Kolonialtruppen zwischen 1904 und 1908 Kriegsverbrechen und Völkermord.
Wo oft das Argument gebracht wird, das ist doch jetzt schon so lange her, das muss man doch jetzt endlich mal ruhen lassen. Und da braucht es dann letztendlich eine politische Kraft, sowas auf die Agenda zu setzen, und zwar unabhängig davon, der Erfolg ist letztendlich unabhängig davon, wie lange ein Ereignis zurückliegt.
Patrick Seibel über Schuld und Zeit, Deutschlands Umgang mit Reparationsansprüchen. Und dazu der Hinweis fürs Weitersagen oder auch Nachhören natürlich. Alle unsere Beiträge finden sich auch online auf deutschlandfunk.de unter Auskultur und Sozialwissenschaften oder in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Das war's für heute mit den Antworten, aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit. Die Musik in dieser Sendung, das waren Surprise Chef. Das ist eine Instrumentalband aus Melbourne, Australien. Das neue Album Education and Recreation heißt es.